Abbiamo un piano, in Deutsch übersetzt heißt das, wir haben einen Plan. So heißt der Titel eines feministischen Manifests, das in dem Zusammenhang der Non Una Di Meno-Bewegung entstanden ist. Und zu viert habt ihr dieses 40-seitige Manifest vom Italienischen ins Deutsche übersetzt. Bei der Übersetzung hat es sich sicher nicht um eine Auftragsarbeit gehandelt. Welche Motivation steckt denn hinter der Übersetzung und wie ist eure Verbindung zu der Non Una Di Meno-Bewegung?
Ich war mit Merle, einer Freundin, in Bologna letztes Jahr und wir waren da für ein paar Monate und sie hat in der Biblioteca delle Donne gearbeitet und hat dann immer mitgekriegt, dass diese Versammlungen stattfinden und wir haben uns halt dafür interessiert, was für feministische Gruppen es in Bologna gibt. Und dann sind wir dort immer hingegangen und waren irgendwie total begeistert und angetickt irgendwie von deren Elan und wie die Sachen auf die Beine stellen. Und genau vor einem Jahr sozusagen wurde dann kurz vor der Manifestation in Roma zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen eben genau dieser Plan Abbiamo un Piano vorgestellt und der war dann eben seit nach einem Jahr gemeinsame Arbeit über ganz Italien verteilt entstanden und das hat uns total beeindruckt. Und als Merle dann nach Deutschland zurück ist, hat sie Marlene getroffen.
Ja, ich habe mich mit Merle ausgetauscht, die ist nach Berlin gekommen, weil wir eine Veranstaltung hatten von der Keine Mehr Initiative zum Thema Frauenmorde in Deutschland. Und Merle und ich haben gefunden, so krass, es gibt in Italien dieses neue feministische Manifest und die sind schon so weit und Deutschland hinkt so hinterher mit der Bewusstseinsbildung und fanden es eigentlich eine ganz gute Idee, eine Übersetzung von der schon geleisteten Arbeit zu machen. Zum einen, um aufzuzeigen in Deutschland, was in Italien gerade passiert. Zum anderen finden wir, das ist eine sehr gute Beschreibung der allgemeinen Situation gerade weltweit ist, was der Neoliberalismus mit den Menschen macht, was die verhärteten Nationalstaatsbildungen wieder mit den Leuten machen. Dass wir fanden, dass das ganz gut ist, als Ist-Zustand sozusagen festzuhalten und auch in Deutschland wieder so einen Dialog aufzunehmen, der in den 70er Jahren mit der italienischen Frauenbewegung eigentlich angefangen hat und seitdem ein bisschen abgerissen ist.
Genau, und halt auch das, was andere Leute erarbeitet haben, also die italienische Bewegung, davon kann man ja durchaus auch was lernen. Und wenn man das liest, dann spürt man das schon und irgendwie ist es auch gut, auf Wissen von anderen zurückzugreifen und nicht immer wieder von Neuem anzufangen.
Rina, du hast jetzt schon nochmal auf die italienische Bewegung angespielt und das feministische Manifest oder Forderungspapier Abbiamo un Piano ist von der italienischen Non Una Di Menos Bewegung herausgegeben worden. Und diese Bewegung ja, wurde losgelöst in Argentinien und fordert nicht eine weitere getötete oder misshandelte Frau mehr. In Argentinien heißt das Ni Una Menos, darunter kennen vielleicht viele die Bewegung. Und auch in immer mehr Ländern finden sich Menschen, die für diese Forderung kämpfen. Und in Italien scheint es schon ein größeres Bewusstsein dafür zu geben, dass es Gewalt gegen Frauen und Personen, die dem binären Geschlechtersystem nicht entsprechen, dass es diese Gewalt eben gibt. Letztes Jahr haben sich 150.000 Menschen am Tag gegen Gewalt an Frauen zusammengefunden in Rom und dagegen demonstriert. Und dieses Wochenende war der Tag gegen Gewalt an Frauen und da haben sich auch wieder 150.000 bis Zahlen sagen sogar 250.000 Menschen zusammengefunden. Könnt ihr nochmal die Entwicklung der Non Una Di Menos Bewegung in Italien skizzieren?
Die Non Una Meno Bewegung in Italien ist ähnlich wie in Argentinien, die ist nicht aus dem Himmel gefallen an einem Tag, sondern da gab es eine jahrelange Vorarbeit von sehr diversen feministischen Gruppen, die nie aufgehört haben zu existieren oder weiterzuarbeiten oder gemeinsam weiterzudenken. In Italien gab es 2016 eine nationalweite Versammlung, die in Rom stattgefunden hat. Die ging 3 Tage lang und dort wurde beschlossen, unter dem Titel oder unter der Bezeichnung Non Una Di Meno, sich zusammenzuschließen, diese ganzen unterschiedlichen Gruppen zu vereinen, um gegen dieses eine Thema, nämlich Gewalt oder Mord an Frauen vorzugehen, weil das in den letzten Jahren, es war immer massiv, aber es ist immer stärker ins Bewusstsein getreten, dass das so nicht weitergehen kann. Und seitdem, seit diesem Treffen 2016 gab es regelmäßige Versammlungen unter dem Namen Non Una Di Meno, die auch nicht abreißen. Und in diesem Namen ist sozusagen das Manifest entstanden, das wir übersetzt haben, das über ein Jahr lang bei diesen Versammlungen in diesen Untergruppen diskutiert und geschrieben wurde.
Du hast gerade schon angespielt auf den Prozess, wie überhaupt das Manifest geschrieben wurde. Denn im Vorwort des feministischen Manifests wurde auch darauf hingewiesen, dass die vorliegende Arbeit ein Ergebnis eines kollektiven Schreibprozesses ist. 1000 Frauen haben daran mitgewirkt. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Rina, du hast ja auch selber in Bologna eine Zeit lang gelebt und da auch die Bewegung kennengelernt. Wie sahen diese Erarbeitungsprozesse denn konkret aus?
Ja, also als ich da war, kam dieser Plan ja sozusagen schon raus, aber das war so, dass die halt eben kollektiv beschlossen haben, dass sie dieses Manifest schreiben wollen, so wie Marlene es schon gesagt hat. Und dann gab es auch einen Internetaufruf, der sich an alle gerichtet hat. Da waren dann verschiedene Themenbereiche, also wo überhaupt überall Gewalt greift. Das wurde aufgeschlüsselt und dann konnte man sagen, wo man mitarbeiten möchte. Und dann gab es in jeder Stadt, die eben sich zusammengeschlossen hat, und das geht über ganz Italien, gab es dann eben Arbeitsgruppen, dann gab es Austausch übers Internet, dann gab es regelmäßige Nationalversammlungen, wo die einzelnen Arbeitsgruppen wieder aus den einzelnen Städten zusammengekommen sind und gemeinsam diesen Schreibprozess zusammengetragen haben, diskutiert haben. Also über ein Jahr intensive Arbeit über ganz Italien verteilt, über alle möglichen Interessengebiete und irgendwie Sozialisationsorte hinweg. Das war so ein ganz durchmischter Arbeitsprozess.
Diese 8 Punkte sind das nämlich, die die gemacht haben, wo du es so schön gesagt hast, da haben sie die Gewaltmomente aufgeschlüsselt innerhalb der Gesellschaft. Das war eine Leistung, die Frauen, die angefangen haben, an diesen nationalen Versammlungen teilzunehmen, zu leisten, dass sie sich in unterschiedlichen Gruppen getroffen haben, zum Beispiel zu Erziehung, zum Beispiel zu Gesundheit, zum Beispiel zu Migration. Es gab halt diese 8 Punkte an Rechtssystem, an denen die Gewalt beschrieben wurde in ihrem Ist-Zustand im italienischen Staat und was dagegen gemacht werden müsste, damit sich das verändert. Und dieser Schreibprozess, so wie Rina es schon so schön sagt, sie ging durch alle Schichten hindurch. Es gab Leute, die Anwältinnen sind konkret, aber es gab auch sehr viele Leute aus der Zivilgesellschaft, die daran teilgenommen haben. Es war ein sehr gemischter Prozess.
Und das, was Marlene gerade auch beschrieben hat, mit, dass die in allen möglichen Bereichen diesen Ist-Zustand analysiert haben, das sieht man in dem Plan auch ganz deutlich. Also es gibt immer irgendwie eine Beschreibung des Ist-Zustands, die sehr klar ist. Und dann folgen darauf häufig eben konkrete Forderungen. Und es wird gesagt, deswegen brauchen wir das und das und das. Und deswegen wollen wir das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Man sieht, dass das ein intensiver Arbeitsprozess ist und dass sehr klar am Ende irgendwie formuliert wurde auch.
Also was wir alle 4, die wir übersetzt haben, so beeindruckend fanden, glaube ich, und was auch bestimmt ein großer Teil der Motivation war, dass wir diese klaren Forderungen so beeindruckend fanden, dass die ganz, ganz, ganz genau wissen, was sie wollen und was sie nicht mehr wollen. Und sie können sehr klar aufzählen, was es alles dafür braucht, um eine gesellschaftliche Veränderung herzustellen.
Könnt ihr das nochmal so ein bisschen ausfüllen, wie denn diese Forderungen dann konkret aussehen oder wie dieser Plan ausgefüllt werden soll? In dem Vorwort steht ja zum Beispiel auch, wir fordern Autonomie, keine Hilfe. Und ich habe mich dann gefragt, wie findet diese große Forderung bei diesem kollektiven Nachdenken, was da passiert ist, dann seine Umsetzung? Welche inhaltlichen Forderungen werden denn dann konkret gestellt in dem Papier?
Ich glaube, um auf deine Frage einzugehen mit der, wir wollen Autonomie und keine Hilfe. Ich glaube, diese Treffen alleine sind schon so massiv in ihrer Auswirkung, dass es ein Autonomiebewusstsein der Frauen oder der Leute gibt, die daran teilnehmen, dass diese Hilfe, die vom Staat immer im Zuge von Notfallgesetzen, im Fall von Gewalt oder von finanziellen Zuschüssen, wenn es jetzt um die Frauenhäuser geht, wie so eine Brotkrumen wahrgenommen werden, damit man sich irgendwie über Wasser halten kann. Dieser Prozess der Vereinigung und dieses gemeinsame Nachdenken, viel stärker das Selbstbewusstsein wieder in den Einzelnen hervorgeholt hat und zum Bewusstsein, dass ihnen was vorenthalten wird und nicht, dass sie um Hilfe bitten müssen. Also das kommt für mich sehr deutlich daraus hervor. Und sie bauen da auch auf dieser Arbeit, die die Frauen in den 70er Jahren gemacht haben, mit diesem von sich selbst ausgehen, sich selbst wichtig nehmen, sich nicht in eine Abhängigkeit bewegen. Sie setzen sozusagen einen Prozess fort. Und das ist sehr beeindruckend. Nur so zu diesem Rahmen sozusagen. Und vielleicht kann Rina ja ein bisschen mehr auf diese konkreten Forderungen eingehen, ne?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich kann zum Beispiel mal kurz sowas wie ein Beispiel geben. Also dann wird zum Beispiel der Ist-Zustand im Bildungssystem erläutert und dann gibt es Forderungen. Die sagen dann zum Beispiel, dass sie fordern, dass Dozierende und Erziehende vergütet werden immer, auch in der Ausbildung. Oder sagen...
Oder zum Beispiel beim Abtreibungsgesetz, oder gibt es in Italien sowas wie das die Gewissensfrage, dass die Ärzte und Ärztinnen sagen können, nee, Moment, ich kann aufgrund meines Gewissens keine Abtreibungspraktik vereinbaren und dann werden die Frauen abgewiesen und sie fordern zum Beispiel, dass das aus dem Gesetz rausgestrichen wird, dass Abtreibung nicht mehr Strafgesetz vorkommt, sondern dass das ein Recht ist, das alle haben können. Und so nicht moralischer Druck auf die Frauen ausgeübt wird, zum Beispiel.
Beim Lesen bin ich über die Beschreibung der männlichen Gewalt an Frauen gestolpert, denn in deutschen Diskursen habe ich diese Benennung, dass es sich halt um explizit männliche Gewalt handelt, bisher kaum wahrgenommen. Es wird oft von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt an Frauen gesprochen. Und bei dieser Beschreibung wird klargestellt, wer von dieser Gewalt betroffen ist, aber nicht wer diese ausübt. Und das ist ja dann der Fall, wenn man halt von männlicher Gewalt an Frauen spricht. Könnt ihr nochmal benennen, was denn männliche Gewalt an Frauen genau meint und was der Unterschied zu geschlechtsspezifischer Gewalt ist? Weil das ja beides in dem Untertitel auch drin vorkommt und ja eigentlich so sich darum der Plan dreht, gegen männliche Gewalt an Frauen und gegen geschlechtsspezifische Gewalt vorzugehen.
Ja, also das ist in Italien tatsächlich, also da, was du gerade gesagt hast, dass hier von häuslicher Gewalt gesprochen wird, ne, oder wenn man so von Femiziden spricht, irgendwie Mord aus Leidenschaft oder sowas, das ist in Italien schon auch anders in der Rechtsprechung, dass da auch von Violenza maschile geredet wird, was in Deutschland gar nicht vorkommt, was eben dann auch genau die männliche Gewalt meint und den Täter auch klar benennt. Und geschlechtsspezifische Gewalt, wir haben das halt übersetzt, Violenza di genere, das ist schon auch, glaube ich, ein bisschen anders gemeint als in Deutschland geschlechtsspezifische Gewalt. Und das schließt halt Gewalt ein, die auch gegen alle gerichtet wird, die eben nicht dem heteronormativen Sprech entsprechen.
Ja, vielleicht ergänzend noch, dass du heterosexuellen normativen Sprech benannt hast, Rina, dass das wirklich im italienischen Manifest alle, wir sagen immer, Subjektivitäten mit einschließt, die dem näheren Zweigeschlechtlichkeitsmuster nicht entsprechen. Und im Deutschen ist es so, dass uns komplett die Begriffe für all das fehlen. Also wie gesagt, das heißt genau häusliche Gewalt oder geschlechtsspezifische Gewalt. Aber im Begriff der häuslichen Gewalt verschwindet das Systemische daran. Das verweist die Gewalt wieder hinter die Mauern der Kleinfamilie oder der Familie. Und es wird nicht klar, dass es einen Mann gibt, der über eine Frau herrscht oder ihr Gewalt antut. Da ist das Italienische sozusagen klarer. Und in Italien wird diese Unterscheidung im feministischen Manifest, nicht im Staat, ne, aber im feministischen Manifest diese Unterscheidung gemacht zwischen, es gibt diese häusliche Gewalt, die ist ein massives Problem, die ist es auch in Deutschland, wir haben gerade die Zahlen gehört, es ist Wahnsinn, jeden Tag ist eine Frau davon betroffen. Es wird eine Trennung gemacht zwischen dieser spezifischen Gewalt, die sehr massiv auftritt in den Familien, in den deutschen Familien, und einer Gewalt, die auf Leute ausgeübt wird, weil sie nicht der Norm entsprechen. Und beides aber fassen sie unter heteronormativer Gewalt im italienischen Manifest. Und wir finden das eine sehr fruchtbare Analyse.
Ihr seid ja alle in feministischen Zusammenhängen organisiert und du, Marlene, hast in Deutschland die Keine Mehr-Initiative mit initiiert, einen Zusammenhang, der darauf hinweist, dass auch in Deutschland Frauen sterben, weil sie Frauen sind, aufgrund eben der gesellschaftlichen Schlechterstellung. Was ist denn euch besonders aufgefallen an dem Manifest? Was hat euch besonders beeindruckt? Und was können wir vielleicht daraus lernen oder was könnte die feministische Bewegung in Deutschland da mitnehmen?
Vielleicht einfach erstmal auch, dass überhaupt so explizit von Gewalt gesprochen wird. Also, dass diese Gewaltanalyse durchgeführt wird und dass explizit von Gewalt gesprochen wird. Und dass das aber nicht heißt, dass man automatisch Opfer ist oder in die Opferrolle fällt, sondern dass die italienische Bewegung sich auch explizit dagegen ausspricht, Opfer sein zu wollen, sondern eben Autonomie fordert und keine Hilfe.
Ja, das finde ich sehr, sehr stimmt, dass es wirklich eine Gewaltanalyse ist in allen möglichen Verhältnissen, dass konkrete Forderungen davon abgeleitet werden. Ich finde, das ist ein ganz starkes Moment, was sehr, sehr, sehr gut ist für Deutschland, auch wenn man sich sagt, okay, im Zuge dieser Streikbewegung zum Beispiel für den nächsten 8. März muss man sich angucken, wo gibt überall Gewalt und was sind die konkreten Forderungen, die wir davon ableiten wollen. Und das muss man jeweils länderspezifisch dann machen, weil Deutschland ist nicht Italien. Man kann diese Forderungen nicht einfach nur so nehmen, aber man kann sich von ihnen inspirieren lassen, glaube ich. Was für mich so ein starkes Moment auch war, dass sie das feministische Erbe nicht verschütt gehen lassen, sondern dass sie sehr konkret sagen, das und das haben die Frauen bis in die 70er, 80er Jahre schon erarbeitet. Daran wollen wir anschließen. Diese Praktiken wollen wir weiterentwickeln und den heutigen Verhältnissen anpassen. Ich fand das so, so, so toll, dass man nicht so tut, als ob man von vorne anfangen müsste, sondern sich bewusst ist, dass man in einem historischen Prozess unterwegs ist.
Und ihr befindet euch ja auch gerade in einem Prozess, und zwar seid ihr gerade dabei, die finale Fassung der deutschen Übersetzung fertigzustellen. Und ihr hattet aber auch schon zwei Veranstaltungen, wo ihr das Manifest vorgestellt habt und gemeinsam diskutiert habt mit anderen Personen über mögliche Deutungen oder was man halt daraus ziehen kann aus so einem Manifest. Und da ihr keine gelernten Übersetzerinnen seid, war denn dieser Austausch auch wichtig für euch, um über Inhalte klar zu werden? War das halt ein wichtiger Punkt in eurem Übersetzungsprozess, sich mit anderen Menschen auszutauschen?
Ja, total. Also erstmal fand ich total gut, dass wir das zu viert gemacht haben, weil wir darüber immer in einem Dialog stehen konnten. Und dann ist es ja auch immer so, dass wenn man was aufschreibt, dann fließt da immer die eigene Meinung mit ein. Und dann ist es auch total wichtig, irgendwie nochmal mit anderen darüber zu reden. Also wie du gesagt hast, dass wir auch so offene Arbeitstreffen gemacht haben. Es gibt immer Wissen von anderen, was total bereichernd sein kann und was irgendwie dann eben damit einfließen soll. Und es soll ja nicht irgendwie unsere Arbeit sein, sondern sehr gerne auch ein kollektiver Prozess, woran möglichst viele teilnehmen können.
Ja, und was Rina jetzt auch vorher schon meinte mit dieser Gewaltanalyse, die kennen wir halt in Deutschland auch so nicht. Dementsprechend haben wir es mit Begriffen zu tun, die es in der deutschen Form so noch gar nicht etabliert gibt. Und ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig gut, die gemeinsam zu diskutieren, in welche Richtung man da gehen kann, wie man das am besten übersetzen kann. Und da ist es einfach am besten, wenn man die Erfahrung von so viel wie möglich Leuten mit einschließen kann, weil allen ihre jeweilige Perspektive mit einbringen können und man das dann besser fassen kann, in welche Richtung man das jetzt probiert zu drehen.
Ja, vielleicht auch so als Beispiel irgendwie, als wir uns letztes Wochenende in Leipzig getroffen haben und du, Lisa, warst ja auch da und hast dann gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich mit der männlichen Gewalt? Das war dann irgendwie was, was wir so übernommen haben und auch irgendwie drüber nach, aber nicht so richtig hinterfragt. Das war so ein total guter Punkt, den wir wahrscheinlich gar nicht, also so entdeckt hätten, weil wir irgendwie dann an anderen Sachen uns aufgehalten haben. Und es ist ja total spannend, irgendwie zu überlegen, was bedeutet das eigentlich genau und wird das eigentlich, ist das richtig eine Begrifflichkeit in Italien, im Italienischen? Und was machen wir damit? Das geht ja gar nicht anders. Also man muss halt irgendwie viele Augen und Ohren haben, um Sachen rauszufinden.
Abbiamo un piano, so heißt ein aktuelles feministisches Manifest, was ihr zu viert übersetzt habt oder gerade in dem Prozess seid und bald die finale Fassung veröffentlicht werdet. Wann wird das denn passieren und wie ist es dann möglich, das Manifest zu erhalten? Wo kann man das lesen?
Also das Ziel ist, dass wir das in einer Woche online stellen. Wir werden das an größere feministische Zusammenhänge, die uns klar sind, E-Mail schicken. Es wird weiter auf der Kein-Mehr-Seite zum Downloaden zur Verfügung stehen. Wir haben vor, perspektivisch eine kommentierte deutsche Ausgabe zu machen. Aber erstmal ist es uns, glaube ich, wichtig, dass der Inhalt verteilt wird. Und dafür wird die Übersetzung ab, sagen wir mal, Mitte übernächster Woche online auf der Keine-Mehr-Blogseite runterzuladen sein.
Genau. Und wir schicken das natürlich auch an Non Una Di Meno, mit denen wir uns unterhalten haben. Die wollen sehr gerne die deutsche Übersetzung auch online stellen auf der italienischen Seite, auf der von ganz Italien, aber auch von der von Bologna. Und genau, und dann wird es weiter verteilt an alles, was uns so einfällt und natürlich auch gerne an alles, was allen anderen so weiterfällt.
Wir hoffen halt, dass die Reichweite möglichst groß ist. Unser Interesse ist es wirklich, dass so viele Leute wie möglich die Gelegenheit haben, das zu lesen und sich davon inspirieren zu lassen, so wie wir das halt erfahren haben. Als große Motivation.